Ja, von mir auch guten Morgen. Der Titel der Predigt heute ist: Kann ich es mir leisten, nicht zu vergeben? Und dazu möchte ich euch zuerst mal ein Gleichnis aus dem Matthäusevangelium vorlesen, und zwar das Gleichnis vom Schalksknecht. Wahrscheinlich kennen die meisten das, aber einfach zur Erinnerung nochmal. Kannst du es auch anbieten? Es ist Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Dann trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht fiel nun nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du mir etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Knecht wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich finde diese Geschichte hammerhart. Darum nochmal die Frage: Kann ich es mir leisten, nicht zu vergeben? Was für eine Frage. Viele leisten sich das. Sie leisten es sich, nachzutragen. Sie leisten es sich, an negativen Erfahrungen festzuhalten und mit Groll, Bitterkeit, Wut und Ärger zu leben. Und wenn wir uns etwas leisten, dann kostet es etwas. Wir zahlen einen Preis für das, was wir uns leisten. Im Neuen Testament richtet Petrus die Frage an Jesus: Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Genügt siebenmal? Siebenmal in einer Angelegenheit und das eventuell an einem einzelnen Tag? Da ist Petrus doch ganz schön großzügig. Da hat er doch eigentlich ganz gut vorgelegt. Vermutlich dachte er, als er Jesus das fragte: Ich bin sicher ganz gut. Jesus wird stolz auf mich sein. Siebenmal in einer Angelegenheit. Wer tut das schon? Also, sehr gut, Petrus. Sehr gut. So denkt sich Petrus die Reaktion von Jesus. Aber nein, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Und das heißt nicht 490-mal, sondern unendlich oft. Wir brauchen also keine Strichliste führen, wir sollen immer vergeben. einmal den Mülleimer vergessen rauszustellen? In Ordnung, kann passieren. Das kann ich ja noch verzeihen. Aber 7 Wochen hintereinander den Mülleimer vergessen? Das geht zu weit. Jedes Mal verzeihen? Wer das tut, ist schon sehr großzügig. Also noch einmal, wie oft soll ich meinen Mitmenschen vergeben? Immer und immer wieder. Und warum? Weil es uns sonst einen hohen Preis kostet. Es ist einfach zu teuer. Aber was ist denn der Preis dafür, nicht zu verzeihen? Was hat es für Auswirkungen auf unser Leben? Mit dem Gleichnis vom Schalksknecht will uns Jesus hier nicht einfach nur ein religiöses Gebot geben, sondern darüber hinaus erläutern, warum es gut ist, wenn wir uns daran halten. Dass es uns zum Leben dient, weil wir, wenn wir nicht verzeihen, im Gefängnis landen und Gott uns den Folterknechten übergibt, so die Bildersprache des Gleichnisses. Das heißt, Gott wird uns dann auch nicht vergeben. Ist uns bewusst, was wir im Vaterunser beten? Da gibt es die Zeilen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das ist an diese Bedingung geknüpft. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns vergibt, wenn wir nicht auch bereit sind. Oder an einer anderen Stelle steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Oft merken wir nicht einmal, wenn wir andere verletzen, aber die Auswirkungen sind trotzdem da. Der Verletzte fühlt den Schmerz. Wie gehe ich dann mit diesen Verletzungen um? Schlucke ich alles runter? Der andere hat ja nicht gemerkt. Hat es ja nicht gemerkt, also nicht absichtlich gehandelt oder geredet. Oder spreche ich es an und gebe dem anderen damit die Gelegenheit, an dieser Stelle aufmerksam zu werden und nicht noch weitere Menschen zu verletzen. Wie sieht denn so ein Gefängnis aus in unserem Leben? Was sind für uns Folterknechte? Kennt ihr verbitterte Menschen? Schaut einmal, das heißt, hört einmal, worüber sie sprechen. Meist über irgendwelche Dinge, die ihnen die Menschen oder das Leben zugefügt haben. Dadurch wird alles wach und lebendig gehalten. Oder kennt ihr es von euch selber, verbittert zu sein? Verbittert über die Menschen, verbittert über das Leben, verbittert über Gott. Es ist nicht angenehm, mit verbitterten Menschen zusammen zu sein. Die meisten von ihnen sind deshalb auch noch einsam. Und das vervielfacht ihre Verbitterung. Verbitterung ist der Preis für nicht gewährte Vergebung. An dieser Stelle möchte ich euch eine kleine Episode erzählen. Vor einigen Jahren habe ich eine Kiwi-Torte gebacken. Das Rezept war mir bekannt und so wusste ich, dieser Kuchen schmeckt sehr gut, so richtig lecker. Ein dünner Boden, darauf dann eine Joghurtmasse und das Ganze wurde dann mit Kiwi-Stücken garniert. Moment mal, habe ich mich gefragt, warum heißt die Kiwi-Torte Kiwi-Torte, wenn nur obendrauf zur Verzierung Kiwi-Stückchen liegen? Ein Boden mit Kirschen belegt und mit Mandelblättchen verziert, wird ja dadurch auch nicht Mandelkuchen genannt. Da bin ich doch raffinierter. So rührte ich unter der Joghurtmasse noch zusätzliche Kiwi-Stückchen. Was war die Folge? Am nächsten Tag stellten wir fest, dieser Kuchen war so bitter, dass man ihn schlicht nicht mehr genießen konnte. Was ich nicht wusste, die Verbindung von Joghurt und Kiwi verträgt sich nicht. Es wird bitter. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Nun, mit der Vergebung ist es genauso. Das, was wir festhalten, nicht, was wir nicht vergeben, was also in uns wächst und gärt, macht uns auf Dauer bitter. Und das verträgt sich nicht mit unserer Gotteskindschaft. Eine weitere Folge kann sein Empfindlichkeit. Empfindlichkeit ist auch eine Folge von nicht gewährter Vergebung. Menschen, die man nur mit Samthandschuhen anfassen kann, damit sie nicht beleidigt sind, oder die um sich schlagen oder sich zurückziehen, auch sehr schwierige Zeitgenossen. Aber wir wollen uns nicht darüber stellen. Jeder hat empfindliche Stellen. Woher kommen sie? Von Verletzungen, die ich an diesen Stellen erhalten habe und wo noch keine Heilung stattgefunden hat. Dann gibt es noch Unnahbarkeit. Es sei denn, der Mensch ist von seiner Charakterstruktur her unnahbar und distanziert. Wenn ein Mensch immer Distanz hält, tut er das eventuell, weil er verletzt worden ist. Durch seine Distanz will er sich vor weiteren Verletzungen schützen. Aber er hält sich damit auch die Liebe von Menschen auf Distanz und wird einsam. Häufig entsteht dann auch eine Unnahbarkeit zu Gott, sodass dann auch seine Liebe ihn nicht berühren kann. Eine weitere Folge ist Anklage, Vorwürfe, negatives Reden, auch Indizien für Nichtvergeben. Dann gibt es noch Selbstmitleid, Krankheiten, Ängste, Depressionen und Ähnliches. Auch das können Auswirkungen verweigerter Vergebung sein. Manche haben schon die Erfahrung gemacht, dass nach Bekennen einer Schuld und Vergebung im Gebet Krankheiten verschwunden sind. Dieses ist sicherlich nicht zu verallgemeinern. Das heißt, nicht jede Krankheit kommt von nicht vergeben, aber es könnte im Einzelfall ein Grund sein. Angriffsflächen und Einfallstore für dämonische Mächte. Das Geplagtwerden durch dämonische Mächte kann seine Ursache im Nichtvergeben haben. Ihr seht, der Preis ist riesengroß, wenn wir denen nicht vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Corrie ten Boom, eine niederländische Christin, hatte zusammen mit ihrer Familie im Krieg Juden versteckt. Sie kamen daraufhin in verschiedene Konzentrationslager und bis auf sie selbst starben alle ihre Familienangehörigen. Nach der Befreiung am Kriegsende gründete sie ein Haus für KZ-geschädigte Menschen. Ihre Aussage über diese Menschen war: Für all diese Menschen gab es nur einen Weg zur Heilung. Jedem hatte man etwas angetan, das er vergeben musste. Kann ich es mir leisten, nicht zu vergeben? Will ich es mir leisten, einen so hohen Preis dafür zu zahlen? Ich nicht. Warum also soll ich vergeben? Erstens, weil Jesus es mehrfach in seinem Wort gesagt hat. In Matthäus 6 steht: Wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben. Markus 11: Vergeben hat offensichtlich einen Einfluss auf unsere Vollmacht im Gebet. Und in Matthäus 18, also im Schalksknecht: Wenn wir nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Zweitens, weil es mir besser geht. Vergebung ist der Schlüssel zur Heilung und Vollmacht. Wenn ich nicht vergebe, stehe ich in Gefahr, ernsthaft krank zu werden. Durch Nichtvergeben lasse ich mir ein großes Maß an Lebensqualität rauben, denn Vergebung ist Grundlage und Basis unserer Beziehungsfähigkeit. Jemand, der nicht vergeben kann, ist nur sehr eingeschränkt beziehungsfähig. Ja, ich lasse mir sogar die Möglichkeit rauben, eine enge Beziehung zu Gott haben zu können, denn nicht vergeben ist wie eine Verstopfung in dem Kanal, der mich mit Gott verbindet. Warum kann ich vergeben? Weil Gott mir zuerst vergeben hat. Die Geschichte mit dem Gefängnis in dem Gleichnis hat ja eine Vorgeschichte. Der, der zum Schluss im Gefängnis von Folterknechten gepeinigt wird, hat zuerst Schulden, und zwar beim König selbst. Er hat gewaltige Schulden. Bei einer Umrechnung wären das heute etwa 50 Millionen Euro. Die hätte er nie und nimmer zurückzahlen können. Der König, der hier für Gott steht, erlässt ihm die Schuld. 50 Millionen Euro. So ist Gott zu uns. Bei ihm sind wir so schuldig, dass wir es nie zurückzahlen könnten, auch wenn wir es wollten und uns noch so sehr anstrengen würden. Aber er hat den Preis für unsere Schulden bezahlt. Er hat nicht einfach 5 gerade sein lassen, sondern mit dem Leben seines Sohnes Jesus bezahlt. Er hat Jesu Leben als Lösegeld für uns gegeben. Lösegeld zahlt man in der Regel an einen Kidnapper, damit er den Menschen wieder freigibt, den er entführt hat. Wir sind sozusagen alle von Sünde, Tod und Teufel gekidnappt. Und Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben, damit wir freikommen. Deshalb können wir vergeben, weil Jesus für uns unsere Schuld, für all unsere Schuld bezahlt hat. Er hat uns Unsummen vergeben. Und wir können, ja müssen, sie niemals abbezahlen, wenn wir auf sein Angebot eingehen. Es ist ein Angebot. Hier möchte ich noch einen kleinen Aspekt einschieben, den ich für sehr wichtig halte. Es kann ja auch jemand sagen, ich bin doch ein anständiger Mensch. Ich lüge nicht, ich stehle nicht und ich habe auch keinen umgebracht. So groß ist also meine Schuld nicht. Aber wie sieht es zum Beispiel mit dem ersten Gebot aus? Laut Jesu Worte ist es das größte und wichtigste Gebot. Geben wir Gott den Platz in unserem Leben, der ihm zusteht? Steht er, also Gott, an erster Stelle vor allem anderen? Wenn wir darüber nachdenken, können wir dann immer noch sagen, ich habe nur eine kleine Schuld bei Gott? Wem soll ich vergeben? Allen Menschen, die an mir schuldig geworden sind, die mich verletzt haben, die mich ungerecht behandelt und geschädigt haben, die mir zum Beispiel als Kind nicht das gegeben haben, was ich gebraucht hätte. Unbewusst oder bewusst? Das können unsere Eltern sein, unsere Partner, unsere Kollegen, Nachbarn. Das können unsere Chefs sein, unsere Lehrer, unsere Schüler, Hauskreisgeschwister, Ärzte. Die Liste lässt sich endlos fortführen. Nochmal, wem soll ich vergeben? Dazu gehören auch alle Institutionen. Zum Beispiel Behörden und politische Systeme, aber auch Kirchen. Vielleicht wurde uns dort der Weg zu Gott nicht gezeigt, vielleicht sogar eher behindert. Wenn das so war, dann vergebe ich den Menschen dieser Institution, wie zum Beispiel Pfarrern, Priestern, Pastoren, Kirchenvorstehern, Mitarbeitern, Gemeindeleitern. Wem soll ich vergeben? Vielleicht sogar Gott, weil er etwas Bestimmtes in unserem Leben zugelassen hat, einen geliebten Menschen vielleicht zu sich genommen hat, bestimmte Lebensumstände zugelassen hat. Oder anders ausgedrückt, wir unterlassen unsere Anklage gegenüber Gott, bekennen unsere Rebellion und schließen Frieden mit dem, was er zugelassen hat. Gibt es noch jemanden? Ja, es gibt noch jemanden, dem wir vergeben müssen oder sollten. Und zwar uns selbst. Manchmal fällt uns das am schwersten. wenn das, was mir da passiert ist, hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Das kann ich mir nicht verzeihen. Wie schwer ist es zum Beispiel, den schlimmen Ausgang eines von mir verschuldeten Autounfalls zu verarbeiten? Vielleicht haben wir irgendwann auch einmal gesagt, wenn mir das und das passiert, werde ich mir das nie verzeihen können. Doch nun ist es passiert und es macht uns auf Dauer krank. So eine im Voraus getroffene Festlegung sollte vor Gott zurückgenommen werden. Wenn wir Gott um Vergebung gebeten haben und er uns vergeben hat, dann haben wir nicht das Recht, an der Schuld festzuhalten. Er hat uns vergeben. Warum will ich es dann noch festhalten? Stellen wir uns doch einmal die Frage, worüber komme ich nicht zur Ruhe? An welcher Stelle schwelt immer wieder etwas in mir? Und das vielleicht sogar schon über lange Zeit. Und zuletzt, wie soll ich denn vergeben? Wie mache ich das ganz praktisch? Viele sagen, das kann ich nicht. Da ist so viel Zorn, Wut und Trauer. Das mag stimmen. Manche haben wirklich extrem Schreckliches erlebt. Und wenn sie davon erzählen, kann man sofort mitweinen. Jesus weiß das. Und wahrscheinlich weint er auch über vieles mit uns. Zum Beispiel, wenn jemand missbraucht wurde. Wenn er einen lieben Menschen vorzeitig verloren hat oder schrecklich viel Unrecht erlebt hat. Wenn das der Fall ist, können wir das erfahrene Leid zunächst vor Jesus und eventuell einem Mitchristen aussprechen und Jesus bitten, dass er uns heilend berührt. Einige praktische Schritte der Vergebung. Erstens, ich nehme meine Verletzung zur Kenntnis. Ich nehme sie ernst. Ich nehme sie wahr. Wir dürfen uns zugestehen, dass wir verletzt sind. Gott verniedlicht unseren Schmerz nicht. Er verharmlost es nicht. Gott sagt nicht, stell dich doch nicht so an, nimm dich nicht so wichtig. Gott relativiert nicht. Er weiß um unseren Grund zur Klage. Und doch fordert er uns auf, die Anklage niederzulegen, das heißt zu vergeben. Dazu muss ich zuerst zugeben, dass ich verletzt worden bin. Bevor ich das zugebe, nützt die Vergebung nichts. Die Aussage, es war ja nicht so schlimm, hilft dann nicht. Diese Verharmlosung ist oft ein Schutzschild. Wir legen damit einen Deckel auf etwas. Es ist also nicht weg, nicht abgegeben oder in den Müll geschmissen. Man sieht es einfach nur nicht mehr. Aber es gärt. Und irgendwann platzt der Deckel mit Wucht hoch, eventuell ausgelöst durch eine Kleinigkeit, die es meist nicht wert ist, aber das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Zweitens, ich nehme Wut, Schmerz, Trauer wahr und lasse sie zu. Eine Hilfe dazu kann auch hier sein, einen Brief an den zu schreiben, der mich verletzt hat. Den ich aber natürlich nicht abschicke, den ich mit ins Gebet hineinnehme und Jesus bringe. Eventuell auch mit einem Seelsorger darüber sprechen. Erst wenn das geschehen ist, ist es gesund, ausdrücklich zu vergeben. Wenn es zu schnell geschieht, ist es eventuell nicht tief genug und das Alte kommt wieder hoch. Oder ich habe das Alte verdrängt, und mit dem Mäntelchen der Vergebung zugedeckt. Mit dem Recht auf Anklage legen wir auch das Recht auf den Schmerz hin. Aber wie häufig definieren sich Menschen über den Schmerz? Ich bin so, weil meine Eltern mir dies und jenes angetan haben. Oder ich kann mich nicht anders verhalten, weil mein Missbrauch mich so geprägt hat. Oder mein Umfeld ist schuld, dass ich so einsam bin. Mein Umfeld ist schuld, dass ich innerlich blockiert bin. Und so weiter. Drittens, ich vergebe als Selbsthygiene. Ja, mehr noch, zu meiner Selbsterhaltung. Erst jetzt kommt die ausdrückliche Vergebung. Ich spreche Vergebung aus vor Gott. Ich wünsche dem anderen Gutes und segne ihn. Ich beschließe, ihm nichts mehr nachzutragen, mich nicht an ihm zu rächen, denn Rache vernichtet mich. Außerdem greife ich damit in Gottes Bereich ein. Es ist seine Sache, was er mit den Menschen macht, die an mir schuldig geworden sind. Indem ich vergebe, entziehe ich dem, der mich verletzt hat, die Kontrolle über mich. Denn die hatte er tatsächlich, solange ich ihm böse war. Wenn ich nachtrage, habe ich daran zu tragen. Vergebung ist also eigentlich eine Form von Selbsthygiene, von Selbsterhaltung. Sie tut mir besser als dem, dem ich vergebe, denn der weiß eventuell gar nichts mehr von seiner Schuld. Manche denken vielleicht, wenn sie vergeben, würden sie damit quasi zum Ausdruck bringen, dass der andere nicht an ihnen schuldig geworden ist. Das ist nicht der Fall. Missbrauch ist und bleibt Schuld. Und ich erkläre es nicht als in Ordnung, wenn ich vergebe. Vergeben muss ich irgendwann trotzdem um meiner selbst willen. Noch konkreter, ich entschließe mich zu vergeben und spreche Vergebung aus, und zwar im Einzelnen. Je konkreter, desto besser. Ich vergebe jeden einzelnen Punkt. Ich bitte Gott um Vergebung, wo ich schuldig geworden bin. Ich verzichte bewusst und willentlich auf alles Nachtragen, alle Rachegedanken und Rachetaten. Ich gebe die betreffende Person frei. Ich entlasse sie aus meinem Vorwurf und segne sie. Ich bekenne vor Gott und dem Zeugen, dass ich nicht besser bin als jene Person. Ich mag zwar noch nie getan haben, was der andere gemacht hat, aber ich bin bestimmt in anderer Hinsicht ebenso schuldig wie dieser Mensch. In Gottes Augen mit Sicherheit. Viertens, ich versöhne mich. Diesen Schritt kann ich nur gehen, wenn der andere dafür offen ist und ihn auch will. Es ist im Vergebungsprozess nicht klar, ob anschließend auch Versöhnung stattfinden kann. Es braucht einen, um zu vergeben, aber es braucht zwei, um sich zu versöhnen. Wir können nur versöhnt werden, wenn es dem anderen wirklich leid tut. Vergebung ist an keine Bedingung geknüpft. Versöhnung ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der andere es nicht wieder tun will. Darüber hinaus sollte der Schuldige etwas zur Wiedergutmachung tun. Wenn er etwas gestohlen hat, muss er es zurückgeben. Wenn er die Ehe gebrochen hat, sollte er Dinge tun, die dem Betroffenen helfen, wieder neu vertrauen zu können. Versöhnung kostet etwas. Die Vergangenheit einfach nur ruhen lassen, reicht nicht. Aber trotzdem ist die Vergebung ausreichend, um selber Frieden zu bekommen. Sie ist möglich ohne eine Bedingung, die der Schuldige erfüllen muss. Vergebung reicht aus. Versöhnung ist gut, wenn es geht, aber manchmal ist es nicht möglich. Fünftens, meine eigene Reaktionsschuld. Auch das ist wichtig. Es gibt immer etwas, womit auch ich Schuld auf mich geladen habe. Und wenn es nur das ist, dass ich vielleicht jahrelang mit meinem Schicksal gehadert habe. Freiheit bekomme ich dann, wenn ich um Vergebung bitte. Also, wo ich verbittert bin, wo ich zurückgeschlagen habe, nachgetragen oder vielleicht sogar Gott die Schuld gegeben habe, muss ich auch meine Schuld bekennen. Dabei empfiehlt sich zweierlei. Die Bitte um Vergebung Gott gegenüber. wenn es um klebrige Dinge geht, das heißt um Punkte, wo ich merke, dass sie mein Leben behindern, sollte ich es vor einem Zeugen als Beichte tun. Das ist sehr hilfreich und befreiend. Klebrige Dinge deshalb, weil sie mir anhaften und ich sie immer wieder an mir feststelle und nicht loswerden kann. Das andere ist, wenn ich Menschen gegenüber schuldig geworden bin, sollte ich auch sie um Vergebung bitten. Zum Beispiel einen Brief schreiben, telefonieren, erklären, klären, was ich klären kann. Auch hier ist es hilfreich, dies mit einem Seelsorger oder einem Menschen meines Vertrauens zu besprechen, damit in meinem Schuldbekenntnis nicht versteckte Vorwürfe oder Selbstrechtfertigung enthalten sind. Das mag alles sehr schwer klingen und ist es auch in mancher Hinsicht, vor allem, wenn wir gerade so richtig sauer, wütend und tief verletzt sind. Aber sollen wir es uns leisten, uns selbst ins Gefängnis zu bringen durch unser Nicht-Verzeihen? Können und wollen wir es uns wirklich leisten, nicht zu vergeben? Wollen wir diesen Preis zahlen? Ich will das nicht.